Willkommen zu einer neuen Folge von AgrarScience Wissen kompakt, dem Podcast der HPLV-Raum bei Gumpenstein. Heute widmen wir uns einem Thema, das in der Schweine- und Geflügelhaltung nicht nur die Futtermischungen, sondern auch den Klimafußabdruck verändert und mehr Regionalität schaffen kann: die eiweißreduzierte Fütterung. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Reinhard Buntigam von der Fachhochschule Südwestfalen in Söst. Dort forscht er seit Jahren, wie Sojaschrot aus Übersee durch heimische Eiweißquellen ersetzt werden kann, wie Stickstoffflüsse optimiert werden können und wie CO2-Emissionen reduziert werden können. Viele Forschungsfragen wurden dazu in der ersten Modellregion Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft im steirischen Vulkanland beantwortet. Wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten und Alternativen es gibt, um den ungeliebten Sojaextraktionsschrott aus Übersee in den Trögen der Tiere zu reduzieren, wie Präzisionsfütterung ohne Leistungsminderung gelingen kann und warum weniger manchmal doch mehr ist. Auch der Nahrungsmittelkonkurrenz zwischen Teller und Trog widmet man sich und speziell dieser Aspekt rückt in der heutigen Zeit wieder in den Fokus in der gesellschaftlichen Diskussion. Über all das sprechen wir heute mit Reinhard Buntigam. Lieber Reinhard, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, lieber Herr Steinwitter, guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen. Es freut mich überaus, dass ich zu diesem wunderschönen Thema hier etwas sagen darf. Und ich freue mich schon über angeregte Diskussion und ich hoffe, dass man den einen oder anderen Punkt auch für Sie schön und sauber nachvollziehbar darlegen können.
Reinhard, vielleicht ganz zu Beginn einmal, wie bist du in die Tierernährung gekommen und warum beschäftigt dich gerade dieses Thema?
Ja, genau. Vielleicht nur ganz kurz. Ich komme aus der Südoststeiermark. Das ist eine absolute Gunstlage für Mais. Und Mais hat eigentlich immer das Paradefuttermittel dargestellt für alle unsere geliebten Nutztiere. Und ich glaube, das verknüpft mich auch mit der Tierernährung. Ich wurde auf einem Betrieb Zuchtzaun, Mastschweine groß. Und das hat mich eigentlich von Kindesbeinen an immer wieder fasziniert und interessiert. Und habe dann auch die landwirtschaftliche Fachschule Hatzendorf absolviert, dann Wieselburg nachgeschossen, leider Gottes nicht Raum bei Gumpenstein, aber Wieselburg, dann folgend die BOKU und je stärker man eben in diese Materie eintaucht, desto größer schätzt man sie auch lieb und deswegen hat mich das immer fasziniert, interessiert und ich glaube, wenn man Dinge gern macht, dann macht man sie auch gut und dieser Weg hat mich dann auch nach Soest geführt, wo ich hier eben die Professur für Tierernährung habe und Qualität tierischer Produkte und das seit 1. Oktober vergangenen Jahres. Und es macht mir große Freude, hier die Studierenden auch in diesem Bereich schulen zu dürfen und dieses Feuer für die Tierernährung auch zu entfachen.
Reinhard, wir haben in Österreich ein sehr gutes Schulsystem und die Wieselburger machen auch eine sehr gute Ausbildung und wir freuen uns, dass du in Wieselburg die Schule besucht hast. Wir haben eh sehr viele Anmeldungen und könnten die Plätze nicht auffüllen. Zum Beginn vielleicht noch eine zweite Frage, eine ganz provokante Frage, brauchen wir überhaupt Nutztiere? Das ist ja auch ja, eine öffentliche Diskussion aktuell.
Ja, ja absolut. Ich glaube, die Landwirtschaft steht sehr, sehr stark im Fokus der öffentlichen Diskussion, weil wir eben auch mit dem Land arbeiten und das sieht auch jeder und ich habe da oftmals die Befürchtung, dass es so ist wie beim Nationalteam, dass wir halt auch 8 Millionen Trainer haben, die es halt besser wissen. Aber es gibt halt eben auch Experten, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen. Und es wird Landwirtschaft und Tierernährung einfach stets brauchen. Und ich möchte einfach ganz kurz und knackig ein paar Punkte anführen. Zum einen ist es definitiv eben hier dieser soziale Aspekt natürlich, dann natürlich auch der finanzielle Aspekt. Landwirtschaft bzw. die Tierproduktion hat natürlich einen sehr hohen ökonomischen Wert. Wir haben natürlich auch Klimaschutz und die nachhaltige Lebensmittelproduktion. Jeder von uns hat im besten Falle 3-mal täglich ein gut gefülltes Teller vor sich. Und wir haben natürlich auch eine Kreislaufwirtschaft und diese Zirkularität, von der man immer wieder spricht. Und die liegt mir ganz besonders im Herzen. Und
du hast jetzt vorher sozial angesprochen. Was meinst du, die soziale Funktion?
Ich glaube, dass Österreich als Tourismusland schon sehr großen Wert auf Natur und Umwelt legt. Und ich glaube, ohne die Dienstleistung der Nutztierhaltung hätten wir gar nicht die Möglichkeit, diese Flächen alle offen zu halten, beziehungsweise auch den Persönlichkeiten diese tagtäglich in dieser wunderschönen Hülle und Fülle zu präsentieren. Und da kann man den Bäuerinnen und Bauern auch sehr, sehr großen Dank aussprechen, beziehungsweise denen verpflichtet sein, dass man eben, vielleicht können es wir oft gar nicht mehr so schätzen, in welcher tollen Gegend wir eigentlich wohnen, beziehungsweise leben dürfen.
Natürlich kommt auch dazu, dass zwei Drittel der Landbevölkerung, der landwirtschaftlichen Nutzfläche global betrachtet Grünland sind beispielsweise, und dazu braucht es die Nutztiere, um das zu verwerten. Unser Thema ist aber heute natürlich, unser Thema sind heute die Monogastrier, und da sind wir bei Schweinen und Geflügel, und wir werden uns dort anschauen, was da für Stellschrauben es gibt. Jetzt komme ich schon zum Thema, es geht um eiweißreduzierte Fütterung. Warum ist es aktuell so relevant? Warum habt ihr euch auch im Vulkanland mit dieser Thematik beschäftigt?
Genau, vielleicht nur ganz kurz zur Hintergrundstory. Ich komme ja aus dem Vulkanland und vor einigen Jahren kam man auf mich zu und hat gesagt, ja, lieber Reinhard, möchtest du da nicht bei diesem Projektantrag mitschreiben zur Bewerbung dieser Ausschreibung zur Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft Österreichs? Und ich habe mir damals gedacht, ja, wird nie durchgehen, aber ich schreibe mal mit. Und es hat mich dann umso mehr gefreut, dass man dann auch als Vulkanland wirklich den Zuschlag erhielt und dann eben im Bereich dieses Fütterungsschwerpunktes Ziele und Forschungsfragen formuliert hat, um eben diesen Aspekt der Regionalität, der Zirkularität, auch der heimischen Versorgung mit hochwertigen tierischen Lebensmitteln eben in den Fokus zu rücken. Und das ist schon wirklich meines Erachtens eine Erfolgsgeschichte, die jetzt in den letzten 3 Jahren auch geschrieben wurde.
Warum ist eiweißreduzierte Fütterung so ein wichtiges Thema aktuell?
Ja, wir haben uns verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen, Schlagwort zum Beispiel NEC-Richtlinie oder auch Green Deal und viele mehr verpflichtet. Und da gibt es eben bestimmte Maßnahmen, die wir umsetzen müssen, um eben diesen rechtlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Das heißt, wir haben eine Reduktion im Hinblick auf die Ammoniak-Emission und wir haben natürlich auch diesen wichtigen Aspekt der Verminderung von weiteren treibhausgaswirksamen Elementen, und allen voran ist da eben das NO2, also Stickoxid, das es hier eben sehr stark zu vermeiden gilt. Also dieses Lachgas, wie es auch immer wieder bezeichnet wird, weil eben das einen sehr hohen klimawirksamen Aspekt mit sich bringt. Also das hat 300 Mal klimaschädlicher als zum Beispiel Kohlendioxid. Und dementsprechend ist jedes Gramm Lachgas, was wir da vermeiden, hilft uns sehr, sehr stark weiter.
Dann ist das zweite Thema natürlich auch, das bei uns sehr stark aufschlägt, die großen Sojaimporte aus Übersee, USA, Brasilien und so weiter, Argentinien, gentechnisch veränderter Soja in großem Ausmaß, gleichzeitig auch Anbauflächenausweitungen in diesen Ländern in den letzten Jahrzehnten dramatisch, mit Urwaldrodungen, ökologische Katastrophen und so weiter. Du hast ja auch die Zahlen aktuell, wie sehr ist Soja bei uns ein Thema in der österreichischen Nutztierernährung und warum glaubst du, dass wir daran arbeiten müssen?
Ja, wie es schon besprochen wurde, also speziell Böden und auch Wälder sind eben speichern, können eben in großen Mengen Kohlenstoff speichern und damit eben der Atmosphäre entziehen. Und speziell diese Speicherfunktion ist eben wichtig, um diesen fortschreitenden Klimawandel auch zu bremsen. Und es gibt eben zwei Senken, und die eine Senke ist eben bei Moorböden und die andere Senke, das ist eben der Regenwald. Und durch diese sogenannte Landnutzungsänderung, also kennt man vielleicht auch unter Land Use Change, geht eben auch diese grüne Lunge verloren. Und je stärker diese grüne Lunge verloren geht, desto höher ist dann auch eben die Erderwärmung beziehungsweise stärker ausgeprägt. Und wenn man in die 60er Jahre zurückgeht, da war Fischmehl zum Beispiel das wichtigste Eiweißfuttermittel in Österreich. Dann hat man dieses versucht, aus den Trögen zu verdrängen. Und das war eben die Revolution des wichtigsten Eiweißfuttermittels der Welt. Und das ist der Soja-Extraktionsschrot, der eben als Nebenprodukt der Ölherstellung in großen Mengen anfällt. Und da ist einfach der Süden Amerikas eine prädestinierte Lage. Also man hat dort ein sehr hohes Ertragspotenzial und dementsprechend eignen sich auch diese Flächen sehr, sehr gut und hat eben zur Folge, dass wir eben unter einer sehr hohen Importabhängigkeit auch leiden. Also das ist, so gern ich diese 1A-Proteinquelle sowohl in Menge als auch Qualität liebe, so ungelegt sind eben auch die Folgen, die durch diesen Import in großen Mengen entstehen.
Das
sind von sozialen Auswirkungen und vieles mehr.
Es ist auch so, Europa ist in der, wenn man sich im Rückblick die letzten 50 Jahre anschaut, hat die Nutztierhaltung eine Spezialisierung erfahren. Und es wurde der Getreidebau oder sagen wir so der Mais-Getreidebau ausgeweitet und das sind Kulturen, die eher eiweißärmer sind. Und wir haben uns sozusagen das Protein von extern beschafft. Und derzeit laufen ja sehr viele Initiativen, auch in Europa, in Österreich, um diese Abhängigkeit wieder zu reduzieren. Und da ist ja, fällt ja genau dieses Thema eiweißreduzierte Fütterung mit hinein, weil ich, wenn ich es gut mache, ich hier in die richtige Richtung gehen kann. Und genau über das werden wir heute ja auch ganz entscheidend sprechen. Hast du Zahlen zum Sojaeinsatz aktuell in Europa oder in Österreich?
Ja, also man kann davon ausgehen, dass wenn wir jetzt beim Mastschwein bleiben, dass er, sag mal, eine geschätzte Zahl, dass ein durchschnittliches Mastschwein in Österreich ungefähr 55 bis 60 Kilogramm an Soja-Extraktionsschrot in seinem Leben verzehrt, also von 30 bis ungefähr 120 Kilogramm. Und wenn man das mal hochrechnet auf die Tieranzahl, das sind schon enorme Mengen, die dann ausschließlich mal ins Mastschwein marschieren. Und dann kommt eben natürlich auch noch die Zuchtsau hinzu, das Ferkel hinzu, das Geflügel, also Mastgeflügel, Legehenne, natürlich auch Mengen bei der Rinderernährung, aber die sind vergleichsweise doch eher geringer. Also das sind schon beträchtliche Mengen, die da importiert werden.
Wenn es zum CO2-Fußabdruck, wenn wir uns den anschauen, hast du dazu Zahlen, was so ein Soja mitbringt? Wir haben ja auch Programme in Österreich, die vorwiegend dann aber auch Bio betreffen, wo bewusst auf Soja verzichtet wird, um CO2-Fußabdruck zu sparen. Wie dramatisch ist das eigentlich?
Genau, also wenn man diesen Land Use Change, also diese Landnutzungsänderung und auch den Transport und weiteres mit einbilanziert in diese Ökobilanz, dann steigt man da ungefähr mit, je nach Quelle, mit ungefähr 3 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Soja-Extraktionsschrot aus. Und wenn man das mal vergleicht mit heimischen, regionalen Eiweißalternativen, wie zum Beispiel mit einem Raps, mit einer Erbse, mit einer Ackerbohne, da ist man irgendwo um die 0,5 Kilogramm. Also das ist schon mit jedem Kilogramm Soja-Extraktionsschrot, den man aus einer Rationsgestaltung, aus einem Trog herausdrängt, hat man natürlich auch einen großen Hebel, hier die CO2-Emissionen aus der Tierhaltung zu mindern.
Gut, ihr habt es dann auf Basis dieser Überlegungen euer Projekt gestartet und Strategien euch überlegt, wie man Soja Importe reduzieren kann, und kannst du uns da ein bisschen mit auf die Reise nehmen?
Genau, das Projekt stand auf drei Füßen, wenn ich das so sagen darf, im Fütterungsschwerpunkt. Und der eine Fuß war mal Soja-Extraktionsschrot aus Übersee durch die Supplementierung, und supplementieren bedeutet nichts anderes, als dass man was hinzufügt, aus den Trögen zu verdrängen. Soja, wissen wir, ist ein Proteinfuttermittel und hat sehr viele wertvolle sogenannte essentielle Aminosäuren. Und es besteht einfach die Möglichkeit, dass man gezielt über höherwertige Mineralfuttermittel den Anteil dieser Aminosäuren erhöht. Und somit gelingt es eben, Soja-Extraktionsschrot in der Rationsgestaltung der Mastschweine zu reduzieren. Und was eben das Tolle ist, damit auch die Stickstoffemissionen zu mindern. Und neben den Stickstoffemissionen auch weitere Umweltaspekte zu verringern.
Von welchen Aminosäuren konkret sprechen wir da? Es gibt ja sehr viele, es gibt erstlimitierende Aminosäuren. Wenn ich natürlich im Rohproteingehalt zurückfahre, dann habe ich einmal die erstlimitierende, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, genau, und dann irgendwann kommen ganz viele, dann wird es schwierig. Was sind die Hauptaminosäuren, wo man supplementiert, um zu reduzieren?
Genau, da gibt es ja dieses wunderschöne Liebigsche Fass, das eben diese Limitationswirkung beschreibt, also dass jener Nährstoff, der am geringsten vorhanden ist, dass der eben diese Leistung minimiert bzw. begrenzt. Und im klassischen Fall beim Mastschwein sind es eben 4 bis 5 Aminosäuren, die jetzt mal in der Rationsgestaltung eine ganz, ganz bedeutsame Rolle spielen bzw. einnehmen. Das ist Lysin als erstlimitierende, dann eben Methionin, Cystein als die beiden essentiellen schwefelhaltigen Aminosäuren und dann eben Threonin, Tryptophan, Valin, Leucin, Isoleucin und wie sie alle heißen. Also das sind eben ganz prägende Bausteine des Lebens und wie schon erwähnt, die eben sich dadurch auszeichnen, dass sie auch teilweise essentiell sind. Das heißt, die müssen über die Rationsgestaltung dem Tier zugeführt werden, weil es der Körper einfach selbst nicht aufbauen kann. Bei nicht essentiellen Aminosäuren, da stoppelt er sie die eben so zusammen, wie er es braucht. Essentielle müssen eben in sowohl Menge als auch Qualität dann verfügbar sein.
Limitierend bedeutet, dass sozusagen, wenn jetzt beispielsweise Lysin knapp ist, dann nutzt auch das viele Methionin nichts und das Cystein nichts und das Threonin nichts, die Proteinsynthese steht. Das heißt, die erstlimitierende Aminosäure limitiert die Proteinsynthese.
Genau, wenn man das mit einem Kuchen vergleicht, auch die doppelte Menge an Mehl wird kein Backpulver ersetzen und somit wird der Kuchen nicht gelingen und so wird auch der Muskelaufbau nicht funktionieren. Und uns ist es ganz gut gelungen, eben hier über die höherwertige Ausstattung von Mineralfuttermitteln den Rohproteingehalt und dahinter verbergend eben den Sojaanteil zu reduzieren und dementsprechend eben auch diese Stickstoffausscheidungen wie auch den CO2-Fußabdruck dieser Tiere zu verringern.
Ihr habt Versuche gemacht mit Mastschweinen und auch mit Legehühnern. Und jetzt schauen wir ein bisschen sozusagen zu den Mastschweineversuchen. Mal würde ich vorschlagen, zuerst hinein, in welchem Bereich habt ihr euch proteinmäßig bewegt in der Ration? Wie weit habt ihr gesenkt? Und was habt ihr supplementiert? Über das Mineralfutter, weil es sozusagen dort eingemischt wird und dann bringe ich es in meine Rezeptur ein. Habt ihr die Rezepturen als solche auch angepasst? Ich könnte ja natürlich auch mit anderen Eiweißträgern gewisse Aminosäuren erstlimitierend ein bisschen abfangen. Habt ihr das auch gemacht?
Nein, im ersten Schritt haben wir uns mal wirklich nur darauf konzentriert, Soja-Extraktionsschrott raus und demgegenüber eben erhöhte Anteile an Aminosäuren rein. Natürlich, es entsteht dadurch natürlich eine Lücke und die haben wir dann mit heimischem Getreide gefüllt. Mhm. Also das war dann unsere Strategie. Und vielleicht nur ganz kurz im ersten Versuch. Man spricht da immer wieder vom sogenannten mittleren gewichteten Rohproteingehalt einer Ration. Und das beschreibt eben nichts anderes, als dass man den Rohproteingehalt der jeweiligen Fütterungsphase mit der Futtermenge der jeweiligen Fütterungsphase verrechnet. Und so ist es uns eben gelungen, dass die Kontrollgruppe, die hat österreichischen Bedingungen entsprochen, die hat einen mittleren Rohprotein gehabt, um die 160 Gramm. Also das Tier hat seit seines Lebens im Mittel eine Ration gefressen von 160 Gramm Rohprotein und über die höherwertige Ausstattung, das war dann ein 10er Mineral, sagt man, oder 10er Lysin und mit natürlich weiterer Optimierung der Aminosäuren, ist es gelungen, diesen mittleren Rohproteingehalt auf 150 zu reduzieren, also schon mal 9 Gramm weniger, und über das noch höherwertigere Mineralfutter, also das 12er Lysin, ist es dann gelungen, diesen mittleren Rohproteingehalt bereits schon auf 143 zu senken. Also das ist dann schon ein Minus von 16 Gramm. Und das ist im Bereich der Tierernährung schon wirklich, gut steirisch formuliert, ein ganzes Hauseck.
Weil man auch wissen muss, dass das Protein ja nur zu einem gewissen Teil und zu einem kleinen Teil relativ genutzt wird im Organismus und dann eben wieder ausgeschieden wird und eigentlich in der Gülle landet, oder?
Genau so ist es. Also diese bedarfsgerechte Ernährung rückt da halt immer wieder in den Vorteil. Auf der einen Seite, vielleicht weiß man das auch, Proteus, Protein, kommt ja aus dem Griechischen, bedeutet erstrangig, vorrangig. Also ganz, ganz wichtig. Aber dieses Motto, viel hilft viel, ist da keinesfalls zutreffend, weil alles, was der tierische Organismus nicht braucht, geht eben auf zu Lasten der Tiergesundheit. Der Organismus muss sehr viel Energie und auch Wasser aufwenden für diese Entgiftung, ausscheiden und geht eben auch zu Lasten der Umwelt.
Okay.
Und das eben sowohl regional als auch global.
Kannst du uns ein bisschen in die Ergebnisse mitnehmen, jetzt nicht genau zahlenmäßig, hinsichtlich Futteraufnahme, Tageszunahmen und dann auch Stickstoffausscheidungen und auch, ihr habt ja auch, und da haben wir ja auch mitgearbeitet als Raum bei Gumpenstein, Emissionen gemessen. Es ist ja bis in die Emissionen hineingegangen. Kannst du uns die Ergebnisse dieses Schweinemastversuchs einmal mitgeben, bevor ich dann eine wichtige weitere Frage stelle?
Genau, in diesem ersten Schweinemastversuch, der eben dieses höherwertige Mineralfuttermittel zum Einsatz hatte, diese höherwertigen Mineralfuttermittel, bei den, und das war das Schöne und Erfreuliche, sowohl bei den Mast- als auch Schlachtleistungen, also Mastleistungen, Tageszunahme, Futterverbrauch, Futteraufwand, da ist nichts passiert. Also trotz deutlicher Reduktion von Soja-Extraktionsschrot, und wir haben das auch berechnet, die Kontrollgruppe, dort jedes Tier ca. 53 Kilogramm verzehrt, bei der Futtergruppe 2 mit dem 10er Lysin 44 und eben bei der Gruppe 3 eben nur noch 37 Kilogramm. Wenn man das mal vergleicht mit den 53, da ist nichts passiert. Also da sieht man, wir haben einfach dieses Luxusangebot einfach nicht mehr vorgehalten und die Tiere haben trotzdem eine sehr, sehr hohe Leistung auch am Ende des Tages erbracht. Also sowohl Mast- als auch Schlachtleistung waren wirklich sehr, sehr gut. Und möglich war es eben auch, diese Stickstoffausscheidungen, die lassen sich eben auch sehr, sehr gut bilanzieren bzw. kalkulieren, von knapp 4 Kilogramm pro Mastschwein auf 3,6 bzw. in der Extremgruppe eben auf 3,4 Kilogramm zu reduzieren. Und wir wissen, in Österreich herrscht ja mit der Düngeverordnung eine maximale Stickstoffgrenze pro Hektar. Und wenn ich es halt schaffe, die Stickstoffausscheidung pro Tier deutlich zu reduzieren, ist es dem Landwirt auch möglich, mehr Tiere pro Fläche zu halten. Also das ist auch eine ganz wichtige Strategie für die Aufrechterhaltung der Tierzahlen eines Betriebs.
Zu den Emissionen hin, ihr habt euch ja auch die Stickstoffemissionen dann angeschaut, Luftqualität zum Beispiel, kannst du dazu etwas sagen?
Genau, da gibt es eben sehr, sehr schöne Literatur dazu. Da gibt es sogenannte Meta-Analysen. Das hat ein Wissenschaftler der BOKU absolviert. Und da sieht man halt sehr schön, dass eine Reduktion von 10 Gramm Rohprotein im mittleren Gehalt bedeutet eben auch eine 11-prozentige Emissionsminderung, also das an Ammoniak. Und diese Zahlen sind auch wissenschaftlich dokumentiert. Und wenn man das mal vergleicht von der Kontrollgruppe zur Versuchsgruppe 1, dann sind es schon mal 10% Ammoniak-Emissionsminderung. Und wenn man dann die Kontrollgruppe mit der Extremvariante Gruppe 3 vergleicht, dann sind es knapp 20% Ammoniak-Emissionsminderung. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr tolles Ergebnis. Und damit wird es auch in Zukunft möglich gemacht, dass eben über diese Maßnahme Fütterung auch zum Beispiel technische Maßnahmen, Luftwäscher, Gülleansäuerung, Güllekühlung und vieles mehr, was natürlich auch sehr viel an Kosten erfordert, auch vielleicht bis zu einem bestimmten Grad abgefedert werden können. Also das sind auch klassische synergistische Effekte, die doch klar hervorgetreten sind.
Du sprichst ja oft von Win-Win-Win-Effekten. Was meinst du da damit?
Genau, das wäre so ein klassischer Fall. Also wir haben auf der einen Seite eben deutlich Soja-Extraktionsschrot reduziert. Wir haben damit eben auch den CO2-Fußabdruck gemindert. Wir haben die Stickstoffausscheidung reduziert und das unter Leistungserhalt der Tiere. Also das sind schon sehr, sehr schöne Win-Win-Win-Situationen und die können sich auch definitiv zeigen lassen.
Reinhard, warum machen wir das dann nicht schon? Oder haben wir es in der Vergangenheit nicht gemacht? Hat es auch etwas damit zu tun, dass wir gerne etwas vorhalten, auf der sicheren Seite vielleicht sind? Oder ist die Strategie vielleicht sogar teurer, weil die synthetischen Aminosäuren ja auch etwas kosten?
Ja, zum Punkt 1. Ich glaube schon, dass viele Landwirte auch die Angst haben, dass man da vielleicht an Leistung verliert. Also wir wissen, Aminosäuren ganz wichtig für den Muskelaufbau und Muskel ist ja das wichtigste Bezahlkriterium
von einem Mastschweinherd.
Ja, genau, sogenannte Muskel- oder Magerfleischanteil. Und wenn man da natürlich verliert, ist es auch ein großer ökonomischer Nachteil. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich auf der einen Seite natürlich sehr hohe Futterkosten habe und mir teuer hohe Magerfleischanteile erkaufe, habe ich natürlich auch nichts gewonnen. Das heißt, es gibt da sicher ein Optimum im Hinblick auf Soja- oder Rohproteineinsatz bzw. Aminosäureneinsatz und Magerfleischanteil. Also auch das teure Erkaufen macht keinen Sinn. Und zur Frage Nummer 2 ist absolut berechtigt. Wir erleben es jetzt gerade aktuell. Soja-Extraktionsschrott hat gerade einen sehr, ich sag mal, einen Tiefstand, was die Kosten anbelangt. Demgegenüber kann man schon sagen, dass die Aminosäuren nicht ganz günstig sind, aber das bezieht sich dann eben nur auf die Futterkosten. Wenn man da die Umweltwirkung, also diesen Mehrwert an Umweltwirkung auch beziffert, nicht nur die Futterkosten betrachtet, also Tiergesundheit, Umweltschutz, Ressourcenschutz und vieles mehr, dann steigt man mit den Aminosäuren am Ende des Tages sicher besser aus. Meine persönliche Meinung.
Jetzt könnte ich, wenn ich kritisch bin, fragen, wo kommen die Aminosäuren her, die synthetischen? Wer produziert diese? Wie werden sie produziert? Wie sehr sind wir hier importabhängig? Schaffen wir uns sozusagen ein anderes Importproblem?
Ja, das ist die große Krux dabei. Die sogenannten kristallinen oder synthetischen Aminosäuren, das sind ja sogenannte Futterzusatzstoffe, die werden über gentechnisch modifizierte Mikroorganismen gebildet. Dahinter steckt eben die Fermentation. Und zum überwiegenden Teil oder ausschließlich werden die aus Fernost importiert. Und natürlich haben wir da eine große Importabhängigkeit. Wir haben nur noch eine, soweit mir bekannt ist, in Frankreich eine letztverbliebene Firma, die eben da auch, beziehungsweise auch in Deutschland, die auch Aminosäuren herstellen, aber das ist im Verhältnis relativ, von den Mengen relativ gering. Also wir haben da schon eine hohe Importabhängigkeit, aber dahinter verbirgt sich natürlich auch ein großer wirtschaftlicher Zweig. Also auf der einen Seite wird es da produziert, wir beziehen natürlich diese Aminosäuren, dementsprechend kurbelt man dann die Wirtschaft natürlich auch wieder an. Und solange wir selbst nicht in dem Ausmaß Aminosäuren produzieren können, weil wir oftmals wahrscheinlich diese Umweltauflagen nicht erfüllen können, sind wir auf Importe angewiesen. Also ich glaube, da wird sich auch
Europa
noch
was
einiges tun,
müssen.
Aber das,
auch Europa,
genau, das
was
bringt halt
müssen.
Auch die Globalisierung. Genau, also das bringt die Globalisierung mit sich und ich gehe davon aus, dass da auch Europa dann Strategien entwickeln muss, wo die Reise hingeht.
Du hast ja in dem Projekt auch mit Bäuerinnen und Bauern zu tun gehabt, zusammengearbeitet. Wie haben die Ergebnisse interpretiert? Sind sie mitgegangen, auch in der Folge? Wird das jetzt angewandt?
Ja, das war uns ganz wichtig, dass man diese Ergebnisse, diese praxisrelevanten Ergebnisse auch bestmöglich rausbringt. Also wirklich dem Landwirten, der Landwirtin an die Hand gibt. Und wir haben in diesem Projekt auch einen Landwirten begleitet und wir begleiten den noch immer über, ich schätze bis dato, über Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Mastschweine. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, er hat damals zu mir gesagt, wie er den Vorschlag gemacht hat, hat er gesagt, Reinhard, das geht nicht. Also der hat gesagt, das ist unmöglich. Und dann haben wir das eben sukzessive angegriffen, das Problem oder das Vorhaben. Und das ist uns dann wirklich gelungen. Und der Landwirt kehrt auch heute nicht mehr zurück zu seinem alten System. Also der ist dann auch in dieser Proteinreduktionsschiene hängen geblieben, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und der hat auch andere Betriebe als Leuchtturmbetrieb dann ermutigt, dass es eben die Möglichkeit gibt, ohne Leistungseinbußen hier deutlich Soja zu sparen und damit eben Umwelt und Ressourcen zu schonen. Und vielleicht ganz kurz als Anekdote dazu. Dieser Landwirt hat mir damals erzählt, ja, er ist von der Reinigung des Stalls, wenn man Tiere halt ausstallt, nach Hause kommen, wollte was essen zum Mittag und dann hat die Landwirtin ihn gefragt, als seine Frau, ob er schon duschen war. Und da sieht man auch, dass eben deutlich dieser Geruch im Stall vermindert wurde Und somit hat man vielleicht sogar den einen oder anderen sozialen Konflikt damit gelöst, wenn man an die ganzen Nachbarschaftsstreitigkeiten und vieles mehr denkt, was da eben auch die Tierhaltung mit sich bringt. Ohne tierischen Geruch wird es nie funktionieren, aber man kann eben auch deutlich die Geruchsbelastung mindern.
Jetzt habe ich noch eine fachliche Frage. Man könnte natürlich auch Sojaschrott reduzieren, indem ich die sonstigen Eiweißquellen verwende und anders zusammenmische. Natürlich in der Proteinabsenkung wird der Effekt nur minimal möglich sein, oder? Weil einfach Sojaschrott an sich ein gutes Protein-Aminosäurenmuster hat, oder?
Genau so ist es. Also die biologische Wertigkeit von einem Soja-Extraktionsschrott ist Goldstandard. Und dahinter orientieren sich eben die sogenannten Eiweißalternativen. Das Wort Alternativen beschreibt ja eigentlich ganz gut, dass halt nicht so gut ist wie das Hauptprodukt. Aber da gibt es von A wie Ackerbohne bis Erbse, Lupine und vieles mehr. Hat sich in Österreich bis dato noch nicht so etabliert. Aber ich sag mal, über die Fruchtfolgegestaltung, es sind auch wunderschöne Leguminosen, also fordern auch keinen Mineral- oder sonstigen Stickstoffdüngereinsatz. Also es sind sicher auch Strategien der Zukunft, die hier Anwendung finden werden, dass man eben verstärkt auf heimische Eiweißfuttermittel auch setzt. Und das war ja dann auch in diesem Schweinemastversuch 2, den wir durchgeführt haben, und auch Schweinemastversuch Nummer 3. Da haben wir ja dann haben wir sowohl supplementiert, also hochwertige Aminosäurenausstattung, als auch eben diesen verbliebenen Soja-Extraktionsschrott durch die Eiweißalternative regionalen Sojakuchen teilweise und sogar gesamt ersetzt.
Und hat funktioniert?
Gelungen hier. Ja, auch das hat, auch zu meinem Erstaunen, wenn mir davor jemand gesagt hat, Reinhard, nimmst diese Ergebnisse, bist damit zufrieden, hätte ich gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Wir haben diesen Soja regional produziert. Weiß man ja vielleicht, Soja hat ja diesen antinutritiven Inhaltsstoff, diesen Trypsin. Fraßschutz, den muss man über Hitze, genau, Trypsin im Bedorn, muss man über Temperaturen inaktivieren. Da muss man wieder aufpassen, dass man nicht zu viel Hitze einträgt, weil dann verbrennt man das wertvolle Protein. Aber das hat super gut funktioniert und wir haben sowohl im Schweinemastversuch 2 Soja-Extraktionsschrott nahezu vollständig aus dem Trog verdrängt durch Sojakuchen und im Versuch 3 vollständig. Und es hat wirklich zu hervorragenden Mast- und Schlachtleistungen geführt, ohne hier auch ökonomische Nachteile und Co. mit sich zu bringen.
Zwischenfrage. Du hast vorher Fischmehl angesprochen. Man könnte ja auch über Tiermehl wieder diskutieren, oder? Wie geht's dir damit?
Genau.
Ich weiß schon, warum wir es verbannt haben, warum es auch nicht verwendet wird oder die Auflagen, die es gibt, wenn man es verwenden würde. Wie ist da deine Meinung?
Genau, also wir können uns ja alle an diese Skandale zurückerinnern, Maul- und Klauenseuche und vieles, vieles mehr, BSE. Und da hat man eben diese tierischen Proteinquellen aus den Trögen verbannt. Das hat damals was mit dieser Hygienisierung zu tun gehabt. Heute ist es wieder rechtlich erlaubt, sogenanntes verarbeitetes tierisches Protein, sogenanntes VTP oder im Englischen Processed Animal Protein einzusetzen. Der entscheidende Punkt ist aber das sogenannte Interspeziesverbot. Das heißt, es darf ausschließlich zum Beispiel Schwein an Geflügel verfüttert werden oder Geflügel zum Beispiel an Schwein. Und das eben nur bestimmte Kategorien. Ganz ein wichtiger Aspekt ist da das Schlachtnebenprodukt. Das sind zum Beispiel so Fettfleischabschnitte, die nicht tauglich sind für die Humanernährung, aber die kann man dann an die jeweiligen Nutztierkategorien auch verfüttern. Das Problem ist nur, wenn man sich jetzt ein Mischfutterwerk vorstellt, die produzieren eben Schweine, Geflügelfutter, Rinderfutter, da darf überhaupt kein tierisches Protein rein. Und dann ist es halt unglaublich schwierig, hier im Zuge der Verarbeitung oder Herstellung des Mischfutters da eine komplette Freiheit dieser tierischen Proteine zu gewährleisten in der jeweiligen Tierkategorie. Also das ist ein enormer Aufwand, da müssen immer wieder Chargen dazwischen gefahren werden. Man braucht da spezielle Transportsysteme und vieles mehr. Und da herrscht auch absolute Nulltoleranz. Das heißt, wenn man eben Schweine in einer Schweineration findet, dann hat man wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Und da tun sich halt sehr viele Betriebe auch damit schwer. zum einen. Und zum anderen, die Mengen sind, ich sag mal, verhältnismäßig gering und fließen aktuell größtenteils in die Humanernährung. Entschuldigung, nicht in die Humanernährung, sondern in die Heimtierernährung. Und wir wissen, wenn bei der Heimtierernährung das hat Katzen- oder Hundefutter vielleicht etwas mehr kostet, das stört den Konsumenten nicht. Aber ich sag mal, in der wirtschaftlichen Lage der aktuellen Schwein- und Geflügelfütterung ist es einfach nicht drin, dass man da jetzt da verarbeitetes tierisches Protein mit sehr hohen Mehrkosten einsetzen würde. Das ist jetzt auch ökonomisch nicht unbedingt das Relevanteste.
Schauen wir jetzt vielleicht ein bisschen zum Geflügel. Ihr habt ja auch im Legehennenbereich gearbeitet und Legehühner reagieren ja auch sehr schnell mit der Legeleistung, mit der Eigröße und. Waren da eure Ergebnisse? Ist es auch so gut verlaufen?
Genau, also wir haben uns speziell aufs Mastschwein konzentriert, weil da gibt es ja sehr viele Hofmischer, also die wirklich zu Hause die Rationen selbst mischen. Und das Gleiche trifft eben auch bei den Legehennen zu. Also auch da gibt es unzählige Betriebe in Österreich, die Mais mit Soja und Mineralfutter und Co. betriebsintern mischen. Und dort war es eben auch das Ziel, dass man zum einen den Gehalt an Rohprotein senkt in der Legehennenfütterung. Und bei einer weiteren Futtergruppe hat man sich dann die Frage gestellt, ist es denn auch möglich, diesen verbleibenden Anteil an Soja-Extraktionsschrot durch sogenannte Eiweißalternativen zu ersetzen. Und da haben wir eben mit regionaler vollfetter Sojabohne gearbeitet, mit Rapskuchen, mit einem Nebenprodukt der Mais-Ethanolherstellung, also mit einer sogenannten Trockenschlempe, mit Sonnenblumenkuchen und Extraktionsschroten. Und als erfreuliches Ergebnis aus diesem Versuch heraus wiederum das idente Bild zum Schweinemastversuch oder Versuchen, wir hatten keinen Leistungseffekt. Also es hat die Substitution und auch die Supplementierung ohne Leistungseffekt, oder marginalen Leistungseffekt, aber der ist nicht relevant, sehr, sehr gut funktioniert. Also auch dort hätte man das Potenzial, hier eben einen wertvollen Beitrag für Umwelt, Mensch und Tier zu leisten.
Ökonomisch, wie hat es ökonomisch ausgesehen? Also Futterkosten und Erträge. Muss ich die sozusagen die externen Kosten mit hineinrechnen und dann schneidet es doch wieder nicht ganz so gut ab? Oder wie würdest du das interpretieren?
Genau, also wenn man nur die Futterkosten betrachtet, da liegt man meist gleich auf. Aber ich sag mal, wenn man den Mehrwert über Futterkosten betrachtet, und da ist ja auch bei der Legehenne ganz wichtig, die Tiere sorgsam bedarfsgerecht mit Rohprotein bzw. Aminosäuren zu versorgen. Wenn man diesen Gesundheitsaspekt mit reinnimmt, wenn man bestimmte technische Maßnahmen mit reinnimmt, dann hat man definitiv auch hier, wie beim Mastschwein, einen Vorteil dieser Systeme der Proteinreduktion. Gut. Und des alternativen Einsatzes.
Wo siehst du in diesem Konzept Herausforderungen? Woran müssen wir noch forschen? Woran müssen wir noch arbeiten? Braucht es nur eine bessere Beratung? Gibt es Projekte, die in diese Richtung gehen? Wo steht man im Vulkanland?
Genau, also ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass reduzieren, und damit meine ich Rohprotein bzw. Sojaextraktionsschrot, geht immer einher mit einem Präzisieren. Also ich muss dann umso genauer wissen, was braucht mein Tier. Zum Zweiten muss ich wissen, was liefert das Futtermittel. Also ich muss das ganz genau bewerten. Und zum Dritten muss ich dann natürlich auch die Fütterungstechnik sehr gut im Blick haben. Also das sind drei Punkte, die ich unbedingt sehr gut abdecken muss, um eben auch diese Proteinreduktionsthematik ohne Leistungseinbußen umsetzen zu können. Also da muss man einen Blick drauf haben, aber wir haben das auch in diesem Projekt gemacht. Es gibt jetzt schon sehr, sehr gute, ausgereifte Systeme, sprich also hier auch als Schlagwort Nahinfrarotspektroskopie, wo es eben auf Knopfdruck möglich ist, ein Futtermittel nährstofflich sehr, sehr gut einzuschätzen. Und dann kann man eigentlich auch die Rationen in Sekundenschnelle anpassen, und ist eigentlich dann auch wieder bei diesem Precision Feeding und Farming, wie man so schön beschreibt, wieder sehr, sehr tagesaktuell und gut dabei.
Natürlich muss ich Phasenfütterung, das ist die Grundvoraussetzung, oder? Weil wir wissen ja, das kleine Mastschwein, das Junge, hat den höchsten Proteinansatz, die höchsten Anforderungen an das Aminosäurenmuster und auch in der Menge. Die Konzentrationen sind am Anfang am höchsten. Das ist die Basis, oder?
Genauso ist es. Also das Juvenil, also das Jungtier, das kennen wir uns auch aus unserer eigenen Ernährung. Das hat natürlich die größten Ansprüche an die Nährstoffversorgung. Aber je älter das Tier wird, desto geringer sind eben auch die Ansprüche an die Nährstoffversorgung, speziell eben was Protein betrifft. Und ganz wichtig ist eben beim Mastschwein so die Grenze ab 65, 70 Kilogramm, weil da nimmt eben der Bedarf deutlich ab. Und das Spannende ist, auch die Futteraufnahme nimmt deutlich zu. Das heißt, wenn man ab dieser Phase Protein spart, hat man eben auch einen deutlichen Hebel über die Futteraufnahme, weil man so eben auch deutlich den Eintrag an Sojaextraktionsschrot reduziert. Also die Tiere fressen deutlich mehr und dann ist der Hebel umso größer, wenn ich speziell in dieser Phase eben noch den Rohproteingehalt reduziere.
Okay. Auf die Futteraufnahme hat also das abgesenkte Protein jetzt nicht direkt einen Einfluss, weil man an sich ja immer davon ausgeht, dass eiweißreiches Futter lieber gefressen wird. Das ist beim Schwein und Geflügel scheinbar nicht ganz so.
Genau, also die Tiere fressen konstant, und das weiß man auch aus sehr vielen Studien heraus, auf Energie. Also die wissen, sie brauchen eine bestimmte Energiemenge pro Tag und diese Megajoule, wie man so schön beschreibt, an umsetzbare Energie, also diese Einheit an Energie, die wird dann pro Tag auch verzehrt. Studien zum Effekt der Rohproteinreduktion auf den Futterverbrauch sind mir eigentlich nicht bekannt.
Okay.
Gibt's kaum. Oder überhaupt nicht. Wüsste nichts.
Wo steht eure Umsetzung im Vulkanland jetzt aktuell? Wie weit seid ihr? Wie viele Betriebe werden damit umfasst? Genau.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, tue Gutes und sprich darüber. Und wir haben diese Versuche, die ich gerade jetzt kurz umrissen habe, unzählige Publikationen und Arbeiten daraus formuliert, also sehr viel öffentlichkeitswirksame Arbeit geleistet. Und man merkt schon, das Interesse der Betriebe wird immer größer. Und viele steigen jetzt auch darauf ein, weil sie eben merken, dass es beim Nachbarn funktioniert, beim guten Freund funktioniert, beim Verwandten funktioniert. Und dann ist auch diese Hemmschwelle, das mal selbst zu versuchen, deutlich abgebaut. Und das sind im Vulkanland jetzt schon sehr, sehr viele Betriebe, die das System anwenden. Und ich glaube, es werden auch mit naher Zukunft stetig mehr. Also, und da ist natürlich auch, und dafür möchte ich auch plädieren, der Landwirt von morgen wird ja auch regional in den landwirtschaftlichen Fachschulen ausgebildet. Das heißt, man muss da unbedingt schon frühzeitig auch in die Schule, weil er das Wissen dann natürlich auch um die Proteinreduktion und um die bedarfsgerechte Tierernährung mit nach Hause nimmt, der oder die Schülerin. Und natürlich auch die Beratung. Also das Beratungssystem ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Und da muss man natürlich dann auch hier dementsprechende Strategien entwickeln, wie es möglich gemacht wird, hier flächendeckend die Proteinreduktion auch voranzutreiben.
Wie schaut es mit der Futtermittelindustrie aus? Also es gibt ja sehr viel Fertigfutter in dem Bereich auch oder Ergänzungsfutter, proteinreiche Mischungen herkömmlicher Natur. Wie siehst du dort die Bereitschaft, hier mitzugehen? Was braucht es, um diese mitzunehmen?
Ja, ich glaube, die Mischfutterindustrie ist sehr gewillt und dort ist es auch am einfachsten, derartige Konzepte umzusetzen. Die haben oftmals sehr, sehr gut geschulte Persönlichkeiten in den Mischfutterwerken, auch sehr, sehr gute Berater, die draußen die Landwirte beraten, und dementsprechend lässt sich das dann auch sehr, sehr gut umsetzen. Ich glaube, das größte Hemmnis ist eher der Landwirt oder die Landwirtin, die halt noch Skepsis gegenüber dieser Strategie haben. Aber wenn man da eben dann mit guten und schlüssigen Argumenten an die Sache herangeht, kann man da, glaube ich, auch einiges bewegen. Und vielleicht, das führt jetzt schon ein bisschen weit, aber es ist ja ein großes Ziel beziehungsweise hier die Aufgabe, die Treibhausgasemissionen aus der Produktion tierischer Lebensmittel deutlich zu reduzieren. Und da gibt es ja dieses sogenannte Scope 3, also diese vorgelagerten Bereiche, die eben auch hier ihre CO2-Einsparungen nachweisen müssen. Und da bleibt natürlich niemand auf dieser Kette von Futtermittelproduzenten über den Landwirt bis zum Schlachthof bis zum Endverbraucher verschont. Also da muss natürlich auch der Landwirt seinen Beitrag leisten, die Mischfutterindustrie ihren Beitrag leisten, über alle Verarbeitungs- und Bearbeitungsschritte hinweg.
Welchen Rat zum Schluss würdest du jetzt Landwirtinnen und Landwirten geben, die sich jetzt interessieren an dem Thema, die deinen Beitrag gehört haben? Wo bekomme ich Informationen? Was müssen sie beachten, damit es funktionieren kann?
Genau, also wir haben diese Endberichte und auch sehr viele Artikel, die sind auch im Netz frei verfügbar, also auf der Homepage von der Modellregion für Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft Österreichs, dann auch auf der Homepage des Vulkanlandes.
Die werden wir verknüpfen, natürlich dann bei unserer
Homepage. Wir haben auch verschiedenste andere Agrarmedien hier schon mit einer Vielzahl an Artikeln bedient. Ich weiß, Landwirte haben jetzt nicht jeden Tag die Zeit und die Möglichkeit, intensiv sich mit Literatur zu beschäftigen oder zu lesen. Aber ich glaube, speziell in diesen Bereichen wäre es schon sehr gut, dass man auch hin und wieder eine ruhige Minute nutzt, um eben derartige Artikel auch sorgsam zu lesen beziehungsweise sich zu überlegen, ob man diese Strategien auch am heimischen Betrieb dann umsetzen kann. Und mein Rat wäre es eben, mit Persönlichkeiten, die sich auskennen in dem Bereich, also bitte unbedingt nicht vorschnell selbst unter Anführungszeichen herumpfuschen, sondern eben mit Persönlichkeiten, die da in dem Bereich Expertise besitzen, an der Rationsgestaltung zu arbeiten und dann eben stetig, aber konstant in kleinen Schritten diese Rationen der Nutztiere zu optimieren. Und wie schon erwähnt, unbedingt eben darauf achten, optimale Einschätzung der Futtermittel, tierische Leistungsfähigkeit und eben auch die Fütterungstechnik im Blick haben. Und ich glaube, das sind schon die Werkzeuge, mit der dann diese Soja-Einsparung sehr gut funktioniert.
Reinhard, du sitzt ja zurzeit in Soest an der FH. Arbeitet ihr in dem Bereich jetzt mit den Studierenden auch konkret an Lösungen? Wie weit ist Deutschland in diesem Bereich? Sind die voraus?
Im Hinblick auf Soja-Einsparung und Emissionsminderung aus der Tierhaltung ist Deutschland definitiv voraus. Aber das soll ja auch Österreich nicht verwehren, dass man da sich auch an Deutschland vielleicht orientiert. Also die haben da wirklich sehr, sehr viel Arbeit auch in Beratung investiert, auch in Fortbildung und Weiterbildung. Und das beginnt natürlich auch wie bei Einrichtungen bei uns. Also auch wir bilden und schulen Berater. Und da ist natürlich auch die Tierernährung, die bedarfsgerechte Tierernährung, ein ganz wichtiger Teil deren Ausbildung und wie es eben gelingt, Umwelt- und Ressourcenschutz zu betreiben. Also das ist eigentlich unser täglich Brot. Nutztiere so optimal, also zu optimaler Leistung zu bringen und nicht zu maximaler Leistung. Das ist unser großes Ziel. Gut. Um eben auch Lebensmittel in Hülle und Fülle aus dem Bereich der tierischen Lebensmittel zu generieren.
Nach Möglichkeit mit heimischen Rohstoffen. Natürlich haben wir auch Hausaufgaben zu lösen im Management vor Ort, aber auch, wenn ich an die Aminosäuren denke, in der Produktion in Europa. Das ist ein Ziel, das uns in Zukunft gelingen muss, dass wir weniger importabhängig sind, dass auch diese Aminosäuren umweltökologisch mit geringem CO2-Fußabdruck oder Umweltbelastungen produziert werden. Das weiß man ja auch teilweise nicht so genau, dass das immer so fein ist. Da haben wir noch eine kleine Baustelle, aber wir blicken optimistisch in die Zukunft, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise in die Proteinversorgung von unseren Monogastriern. Du hast uns Potenziale aufgezeigt, auch noch Herausforderungen aufgezeigt. Ihr habt sehr viel schon erreicht. Es gibt sehr gute Projekte. Ich darf noch einmal das Vulkanland-Projekt in Erinnerung rufen. Wir werden diese Unterlagen, die ihr publiziert habt, natürlich verlinken mit unserem Podcast, dazustellen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir in deiner Lehrtätigkeit und Forschungstätigkeit weiterhin alles Gute. Wir freuen uns auf weitere Kooperationen mit der HPLV Raumfahrt-Gumpenstein. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich sehr fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen, wenn Sie auch wieder einmal einschalten, wenn es heißt Agrarscience-Wissen-Kompakt, der HPLV Raumfahrt-Gumpenstein. Wie Reinhard, auf Wiedersehen und Pfiat aus der Steiermark.
Auch ich bedanke mich. Ganz liebe Grüße aus Soest.